Auf Leben, der Podcast.
Ich höre, ja, dass es vielleicht so ein bisschen holpert im Spracherwerb und dass es vermehrt zu Konflikten kommt oder dass aber auch Kinder sehr still geworden sind. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist auch die Befindlichkeit der Erwachsenen, die in den Kitas arbeiten und all das anleiten. Die Grundvoraussetzung für Lernen bei Kindern ist idealerweise die, dass sie mit unaufgeregten, ungestressten und konzentrierten Erwachsenen zu tun haben. Was ich mir eigentlich ganz dringend wünsche, ist, dass gerade in der Arbeit mit Kindern es wieder Zeiten gibt zur Selbstreflexion.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Leben, der Podcast. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In diesem Podcast haben wir schon oft darüber geredet. Um schwierige Situationen gut überstehen zu können, brauchen wir Menschen eine gute psychische Widerstandskraft. Resilienz heißt das Stichwort. Dass Resilienz in den Pandemiejahren besonders für Kinder wichtig war, darin waren sich alle ExpertInnen einig, mit denen ich bisher gesprochen habe. Und klar zu sein scheint außerdem, junge Menschen brauchen jetzt dabei Unterstützung, ihre Widerstandskraft wiederzufinden und zu stärken. Aber wer macht das eigentlich und wie? Schule, Horte und Kindertageseinrichtungen spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Und die, also letztlich die ErzieherInnen und LehrerInnen, die dort arbeiten, sind dabei durch die Pandemie ebenfalls vor große Herausforderungen gestellt worden. Nicht nur fachlich, sondern genau wie die Kinder auch psychisch. Um PädagogInnen beim Ausbau der Resilienzstärkung in ihren Einrichtungen zu unterstützen, gibt es seit einem Jahr das Programm Resilienz im Ganztag, kurz RIGA. RIGA wird von Aufleben umgesetzt und darin arbeiten Horte, Kitas und Schulen mit einer Prozessbegleitung zusammen. Dabei wird in einer Bestandsaufnahme zunächst geklärt, welche resilienzfördernden Angebote es in der Einrichtung bereits gibt und in welchen Bereichen sie noch ausgebaut werden sollen. Wie das Programm konkret aussieht und was die Kinder und Jugendlichen und ihre pädagogischen Fachkräfte jetzt brauchen, darüber spreche ich heute mit Cornelia Koreng. Sie ist Prozessbegleiterin im Programm Resilienz im Ganztag. Hallo Frau Koreng, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
Hallo Herr Rohe, sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Frau Koreng, ich habe es ja eben schon gesagt, Ihr Programm heißt Resilienz im Ganztag. Sie als Prozessbegleiterin unterstützen Einrichtungen dabei, Angebote zu entwickeln und auszubauen, die Resilienz bei Kindern stärken. Wie können denn solche Angebote in der Praxis aussehen?
Sie haben ja schon einen ersten Schritt selber benannt. Also wir Prozessbegleiterinnen machen mit den Einrichtungen gemeinsam also diese Ist-Stand-Analyse. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Wie haben wir sie bestanden oder geschafft? Und dass sie eben auch auf die Kinder schauen. Das Gute bei dieser Herangehensweise finde ich, dass sozusagen der Bedarf selbst festgestellt wird. Das heißt, es ist eine große Bereitschaft da, in die Arbeit einzusteigen. Und was Sie auch schon angeschnitten haben, ist, es gibt ja bereits Präventionsprojekte, die in Kitas schon seit vielen Jahren durchgeführt werden und durchgeführt wurden. Manches ist einfach in der Pandemiezeit ja vergessen worden, in den Hintergrund gerückt durch diese ständigen aktuellen und sich verändernden Anforderungen. Und so kann man in manchen Einrichtungen wirklich auf Bestehendes zurückgreifen.
Haben Sie da ein paar Beispiele?
Ja, also ich selber habe schon in mehreren Präventionsangeboten mitgearbeitet und da gibt es dieses Präventionsangebot. Und insgesamt würde ich sagen, ist die ganze Arbeit, die Pädagoginnen machen, ich will es mal in einem Erwachsenenwort ausdrücken, wo es um die Soft Skills geht, wo es um Lebenskompetenzen geht, Bewältigungskompetenzen, um Kommunikation, Konfliktlösung. Das sind ja alles auch Aspekte, die für die Resilienz, für die Widerstandsfähigkeit und für Krisenbewältigung wichtig sind für Kinder. Und das ist ja auch ein Teil sozusagen des Bildungsprogramms, das sowieso schon passiert, wo ich beobachtet habe, das muss man einfach wieder mehr ins Gedächtnis bringen, also den Fokus wieder mehr darauf richten.
Ja, Sie haben zwei Programme genannt. Können Sie vielleicht mal auf eins ein bisschen genauer eingehen und erklären ganz grob, was da getan wird?
Also da geht es um Selbstwirksamkeit, gemeinsame Gruppenkultur entwickeln. Und da gibt es sehr konkrete Angebote für Erwachsene und eben auch quasi Spiele, das heißt Formate. Wie kann ich das in Krippen und in der Kita, auch im Hort einführen? Also wie kann ich das ganz konkret mit den Kindern umsetzen?
Und das alles findet statt im Rahmen von Resilienz im Ganztag?
In manchen Einrichtungen kann man da einfach andocken. Und eine Idee dieses Projektes oder dieses Programms Resilienz im Ganztag ist ja auch zu schauen, was haben die Einrichtungen schon, was finde ich vor Ort, was kann ich reaktivieren oder wo kann ich mich anschließen. Ich möchte es aber natürlich nicht Reklame machen für diese Projekte. Es gibt auch ganz viele im Bildungs- und Erziehungsplan Aspekte, wo diese Lebenskompetenzen gefördert werden, geschult werden, Widerstandsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Selbstwirksamkeit. Vielleicht kommen wir da näher noch später drauf. Das sind ja alles Aspekte, die hier eine wichtige Rolle spielen. Ja.
Wie reagieren denn junge Menschen auf solcherlei Programme und solche Angebote? Haben Sie da Erfahrung?
Ja, also ich habe da Erfahrung. Natürlich habe ich auch die Rückmeldungen der Einrichtungen. Ich habe selber auch schon in Kitas gearbeitet. Meine persönliche Erfahrung ist die, dass Kinder, ich bin jetzt überwiegend in Kitas tätig und in Krippen, ja, also nicht in Schulen, dass die Kinder diese Angebote sehr, sehr gut wahrnehmen. Also meine Erfahrung ist, und das sind auch Rückmeldungen, die ich bekomme aus den Kitas, Kinder nehmen Angebote sehr gerne wahr, wo es auch um sie geht, ja, wo sie einen aktiven Part haben, Spiele, die sich angenehm anfühlen. Ich persönlich kenne zum Beispiel ein Konfliktlöseritual, das Kinder sehr, sehr gerne annehmen, also wo sie Kompetenzen auf sehr spielerische Art erwerben. Und wir wissen ja, die Arbeit der Kinder ist das Spiel. Also sie lernen im Spiel. Sie lernen am besten, wenn eine entspannte Atmosphäre herrscht. Und sie lernen auch sehr gut, wenn so ein Stück Freiheit besteht, was jeder sich rausnimmt und das jetzt noch gar nicht unbedingt so gezielt ist, ja, wie ich lerne jetzt das ABC, damit ich dann schreiben kann. Das andere ist, ich mache ein Spiel mit zwei Stofftieren, die haben einen Konflikt miteinander und dabei lerne ich oder kann ich mir abschauen, spielerisch, wie kann man das machen?
Das Spiel, insbesondere mit Gleichaltrigen, war ja in den letzten 2 Jahren nicht so möglich, wie es eigentlich vorher immer möglich war. Wir reden natürlich über die Pandemie und pandemiebedingte Schließung jetzt von Kindertagesstätten, Schulen etc. Die gibt's jetzt seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ich wollte Sie trotzdem fragen, spürt man da denn jetzt noch was von Nachwirkungen? Hatte das Auswirkungen, die man immer noch spürt bei den Kindern?
Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt ja auch wieder auf die individuellen Verarbeitungsstrategien von Kindern und auch vom Personal an. Ich höre, ja, dass es vielleicht so ein bisschen holpert im Spracherwerb bei sehr jungen Kindern, weil wir ja auch diese Masken, diesen Mund-Nasen-Schutz in den Einrichtungen hatten. Und was ich rückgemeldet bekomme, ist, dass es auch teilweise schwierig ist mit dem Gruppengefühl, der Gruppendynamik, also dass die Kinder nicht so gut zusammenwachsen konnten, dass es vermehrt zu Konflikten kommt oder dass aber auch Kinder sehr still geworden sind und sich zurückziehen. Diese Schließungen hatten ja mehrere Aspekte, also einmal, dass Kitas ganz geschlossen hatten, aber auch, dass die Gruppen geschlossen werden mussten, also dass die Kinder untereinander keinen Kontakt mehr hatten, was auch beinhaltete, dass zum Beispiel Kinder zu Geschwistern unter Umständen keinen Kontakt mehr hatten. Also es scheint mir ein Nachholbedarf da zu sein an Kontakt untereinander, an Spiel untereinander und wirklich auch an einer einfühlsamen und sorgfältigen Beziehungsgestaltung, also auch unter Anleitung der Pädagoginnen und also der Erwachsenen.
Ja, und die Angebote, die Sie jetzt entwickeln im Programm Resilienz im Ganztag, reagieren die da drauf und beobachten Sie da eventuell auch positive Auswirkungen?
Natürlich. Also und zwar auch in dem Sinne, dass die Pädagoginnen ja durch diese Selbsteinschätzung sehr gut diese Bereiche benennen können, wo sie ein Defizit wahrnehmen und dann gezielt wieder ganz praktische Methoden umsetzen können. Also ich hatte jetzt zum Beispiel in einer Einrichtung die Erfahrung, dass es wichtig ist, dass die Kinder mehr freie Spielzeit haben, in der sie frei agieren können, sich selbst steuern können, diese sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung machen können. Also, dass sie im Moment weniger vorgeben, quasi weniger vorgefertigte Bildungsangebote machen. Aber es war auch ein großes Thema, eben die Konfliktlösung. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf, ist auch die Befindlichkeit der Erwachsenen, ja, die in den Kitas eben arbeiten und all das anleiten.
Richtig, ja, genau das ist es ja, worum es auch bei Resilienz im Ganztag geht. Weil nicht nur Kinder und Jugendliche von Resilienzangeboten profitieren sollen, sondern eben auch pädagogische Fachkräfte, die mit den Kindern arbeiten und den Jugendlichen. Ich kann mir vorstellen, dass es dabei vor allem um Stressbewältigung geht. Oder geht es da auch noch um andere Dinge?
Ja, es geht natürlich bei den Pädagoginnen auch um ihre eigene Resilienz, um ihre eigene Widerstandsfähigkeit. Meine Erfahrung im Alltag ist, dass es sich als positiv gezeigt hat, auch den Fachkräften erstmal Raum zu geben, um selber zu reflektieren, wie haben wir das alles überstanden? Was hat sich denn auch für uns verändert? Wo haben wir Rückschritte gemacht und wo haben wir gute Erfolge erzielt oder wo haben wir das Ganze gut überstanden? Und Stressbewältigung, ja, ist jetzt wiederum ein Thema in der Kindertagesbetreuung, das ja nicht wirklich ganz neu ist. Also wo natürlich jetzt noch extreme Faktoren dazugekommen sind durch die Pandemie. Und die Grundvoraussetzung für Lernen bei Kindern ist idealerweise die, dass sie es eben auch mit unaufgeregten, ungestressten und einigermaßen entspannten, aber natürlich doch auch konzentrierten Erwachsenen zu tun haben.
Also wenn Pädagoginnen und Pädagogen eben selber entspannter sind, selbst resilienter sind, profitieren letztendlich auch die Kinder in ihrem Lernen, in ihrer Resilienz davon.
Genau. Und die Widerstandsfähigkeit der Pädagoginnen hat mehrere Aspekte, ja, also wie auch insgesamt die Resilienz. Also und da ist es auch wieder schön hinzuschauen. Also wir haben zum einen auch Selbstregulationsstrategien, aber manchmal ist es auch wichtig, auf die fachliche Kompetenz zu schauen. Wie ist mein Kommunikationsstil? Wie ist unsere Arbeitsorganisation? Auch jetzt gerade durch Pandemie und Schließungen, was ist uns verloren gegangen? Teambesprechungen sind verloren gegangen. Bestimmte Abläufe, die sich etabliert hatten, die auch, ich sag mal, bildungsrelevant waren. Dann geht es natürlich auch um die eigenen Einstellungen und Haltungen. Also wie sehr fokussiere ich mich auf Negatives, auf Stress, aber auch wie sehr kann ich mich fokussieren auf was ist wesentlich. Ja, also wenn es jetzt darum geht, dass wir Lebenskompetenzen stärken in erster Linie, wozu ja die Resilienz gehört, ist dann ein Team in der Lage, die Entscheidung zu treffen, dann treten jetzt andere Bildungsangebote in den Hintergrund. Ja? Und jede Einrichtung muss auch offen dafür sein, dass so eine Analyse und ein Arbeiten auch unter Umständen Veränderungen in der Arbeitsstruktur beinhaltet, in Abläufen. Und auch in Prioritäten, die Sie jetzt setzen. Ja.
Ja, Sie haben jetzt zwei Dinge angesprochen. Das eine ist, Sie analysieren Prozesse, gucken, was ist denn verloren gegangen über die Pandemie, was können wir wieder so machen wie vorher, was müssen wir vielleicht anders machen. Und das andere ist die Resilienz der Personen, sage ich mal, der pädagogischen Fachkräfte als Menschen. Wie schaffen Sie das, diese beiden verschiedenen Dinge unter einen Hut zu bringen jetzt in Ihrer Begleitung? Oder ist das vielleicht sogar das Gleiche?
Es greift ineinander. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Fachkräfte selber stärken in ihrer Resilienz und da geht es um Stressbewältigung, fällt mir jetzt als erstes ein, da geht es zum Teil sehr stark um Denkmuster. Also was sie meinen, was sie alles tun müssten, was sie denken, wie Abläufe aussehen müssten, damit sie gut strukturiert sind. Eine Beobachtung ist, je mehr gerade im pädagogischen Bereich Menschen selber unter Stress stehen, desto rigider werden sie teilweise in ihren Handlungen, ja, und halten dann an Konzepten fest, weil es einfach Sicherheit gibt. Und weil wir aus der Stressforschung ja auch wissen, je mehr wir angespannt sind und unter Druck sind, desto weniger haben wir die Bereitschaft, was zu verändern, weil uns all das, was so ist, wie es ist, eine vermeintliche Sicherheit gibt. Hm. Und wenn ich mir jetzt den Resilienzfaktor der Selbstwirksamkeit anschaue bei Kindern, da ist ein ganz wichtiger Teil die Partizipation. Hm. Also, dass die Kinder teilhaben können. Da habe ich jetzt meinen Fokus sehr stark auf sehr junge Kinder gerichtet, in Handlungsabläufen, in Alltagsabläufen, wo oft das Handlungstempo der Erwachsenen eine Teilhabe der Kinder gar nicht ermöglicht, weil sie viel zu schnell sind. Ich nehme mal das Beispiel in der Garderobe sich anziehen. Die Erwachsenen sind sehr viel schneller, ruckzuck, die denken nicht mehr drüber nach, wie kann man die Mütze noch wenden und kann man die Schuhe auch andersrum anziehen, während Kinder dort sehr viel länger brauchen. Wenn ich jetzt im Kopf schon habe, oh, in einer Dreiviertelstunde, da müssen wir schon wieder rein, weil da ist schon wieder Essenszeit, jetzt müssen alle Kinder schnell raus, weil sonst haben sie ja gar keine Zeit mehr zum Spielen, dann verbreite ich selber Stress in der Garderobe und nehme nicht wahr, dass das Bedürfnis vielleicht mancher Kinder jetzt tatsächlich das ist, sich eingehend mit den Schuhen und der Mütze zu beschäftigen und tatsächlich in Ruhe zu probieren, wie kann ich mich an- und ausziehen. Da spielen natürlich jetzt auch andere Faktoren noch eine Rolle, wie der Personalmangel, wenn ich dann alleine bin und. Und teilweise spielt auch eine Rolle dieses Gefühl, ich habe dann nicht mehr die Kontrolle, dann entstehen unter Umständen Konflikte unter den Kindern. Und da ist es wichtig, so die eigene Einstellung zu reflektieren. Was macht mir denn da Stress, wenn ich es anders organisiere? Auf was muss ich verzichten? Wo brauche ich vielleicht Unterstützung? Und da ist meine Erfahrung, da ist oft auch der Austausch im Team ganz wichtig, weil da dann auch unterschiedliche Einschätzungen da sind, unterschiedliche Ansichten und auch unterschiedliche Arbeitsweisen und wo eine Entlastung stattfinden kann.
Wie helfen Sie denn jetzt in Ihrem Programm Resilienz im Ganztag den pädagogischen Fachkräften genau sowas zu tun?
Indem wir die Dinge besprechen, indem ich nachfrage, was lösen bestimmte Prozesse bei Ihnen aus, ja? Auf welche Art und Weise wird der Stress ausgelöst? Was steht dahinter? In der Regel stehen Ängste dahinter oder ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ich will es so machen, wie es schon immer war. Oder auch ein Kontrollbedürfnis. Also je mehr wir in unvorhersehbare Situationen gestürzt werden, desto größer kann das Kontrollbedürfnis sein. Und das läuft tatsächlich zum größten Teil über Fragetechniken, über den Austausch miteinander. Mhm. Dass jemand zu der Erkenntnis kommt, es ist erlaubt, es ist auch möglich, mir da mehr Zeit zu lassen, zum Beispiel auch eine Erlaubnis zu bekommen von anderen Teammitgliedern. Erlaubnis klingt jetzt so komisch, aber oft ist es so, ist eine Hemmung da, auch untereinander etwas anders zu machen, wenn es die anderen nicht so machen. Vielleicht wird es nicht gut angesehen. Und manchmal ist auch eine Idee da von bestimmten Vorstellungen, die vielleicht andere haben, die dann letztlich gar nicht da sind.
Also würden Sie sagen, es ist für pädagogische Fachkräfte auf jeden Fall sehr wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Und wenn sie das nicht tun, wirkt sich das sogar auf die Arbeit im ganzen Team aus?
Ja, in jedem Fall.
Also weil dann Stress entsteht, der sich weitergibt, sowohl ins Team hinein als auch auf die Kinder?
Richtig, richtig. Und weil manchmal von Annahmen ausgegangen wird, die nicht überprüft werden. Mhm. Und manchmal natürlich auch ein Team gemeinsam bestimmte Denkmuster vertritt. Also der Klassiker, wenn man an der Stressreduktion mit Erwachsenen arbeitet, sind ja die sogenannten Antreiber. Mhm. Also sei stark, mach schnell, mach's allen gerecht, sei perfekt. Und das sind tatsächlich Denkmuster, die sehr stark wirken und mit der sich Menschen selbst sehr stark unter Druck setzen. Diese Denkmuster oder diese Identifizierung dieser Denkmuster und die Veränderung dieser Denkmuster in gesundheitserhaltende Botschaften ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei der Burnout-Prävention. Mhm. Ich muss meine eigenen Bedürfnisse kennen. Das heißt auch, ich muss wissen, was brauche ich, dass ich gesund bleibe. Natürlich, dass ich leistungsfähig bin und bleibe, aber dass ich eben auch meine Grenzen achte, dass ich nicht permanent in einem Gefühl arbeite, ich kann das gar nicht erfüllen, was ich eigentlich erfüllen sollte, weil das macht Druck, das macht Leid, ja, und das kostet einfach Lebenskraft und Lebensenergie. Und es zieht auch Aufmerksamkeit ab. Es zieht Aufmerksamkeit ab, die ich eigentlich gut einsetzen könnte, indem ich tatsächlich mit meiner Aufmerksamkeit bei denen bin, die ich zu betreuen habe, also sozusagen bei meiner Zielgruppe, bei den Kindern. Ja.
Ja. Wie können das denn pädagogische Fachkräfte schaffen, das anders zu machen oder ja, sich diesen Treibern, wie Sie gesagt haben, ein bisschen zu entziehen?
Also es betrifft natürlich nicht alle pädagogischen, also es betrifft ja auch nicht alle Menschen. Also das möchte ich jetzt einfach, ist mir gerade nochmal so ein Bedürfnis, das zu sagen. Dafür gibt es ja seit langem auch viele andere Angebote. Ja, also es gibt die Achtsamkeitstrainings, es gibt Entspannungsmodelle, es gibt immer wieder Angebote und Kurse, natürlich auch für andere Berufsgruppen, für andere Menschen, weil das ist jetzt ein Thema, das nicht nur Pädagoginnen betrifft, sondern auch andere Menschen in anderen Berufen, ja, sehr stark sich auf diese Art zu fordern oder eben zu überfordern. Hm. Und das Schwierige dabei oder das, was manchen Menschen dann wiederum Stress verursacht, ist, und da ist es wichtig, ein gutes Maß zu finden, ich muss mir sozusagen eine andere Haltung mir selbst gegenüber oder auch eine Veränderung in meinen Denkmustern, ist natürlich etwas, wo man kontinuierlich dranbleiben muss. Ja? Also das ist so ein bisschen wie, ich überschreibe ein Programm und das dauert, bis sich das etabliert im eigenen Bewusstsein, im eigenen Sein. Und das ist im Grunde nicht damit getan, wenn man jetzt einige Stunden eine Fortbildung hat oder ein Coaching, sondern da ist es tatsächlich wichtig, das Wort klingt vielleicht nicht ganz schön, aber es ist trotzdem so, gewisse Übungsaufgaben mit in den Alltag zu nehmen. Dafür haben wir inzwischen sehr viele Selbstcoaching-Journale, also sehr viele Hilfsmittel auf dem Markt, um das zu unterstützen. Und es kennen auch viele Menschen. Und natürlich ist auch wichtig, für einen Ausgleich zu sorgen. Also viele Menschen machen inzwischen Yoga oder sie haben ihre Strategien, sich zu erholen, aufzutanken. Netzwerke sind wichtig, aber eben auch in der eigenen Arbeit und tatsächlich auch in der Arbeitssituation, es wirklich zu schaffen, davon wegzukommen, in jeder Situation daran zu denken, man könnte noch besser sein, noch schneller sein. Was bei diesen Achtsamkeitstrainings ja ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist auch, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt sind. Mhm. Ja? Und nicht in der Situation vorher, oh, da war es schon stressig, weil da hat dieses Kind schon dieses und jenes gemacht und in einer Viertelstunde, da müssen dann schon wieder alle da und dort sein und muss das stattfinden. Also so funktioniert ja unser Erwachsenendenken sehr stark, was natürlich schon auch Vorteile hat, weil wir gut planen können, weil wir gut strukturieren können, aber eben unterscheiden zu können, wann ist das eine wichtig und wann ist das andere wichtig.
Jetzt durch die Pandemie und die Nachwirkungen, über die wir ja auch gesprochen haben, vermute ich, ist in den pädagogischen Einrichtungen der Treiber Stress natürlich noch ein bisschen gewachsen, einfach weil wir alle glauben, wir müssten jetzt wahnsinnig viel nachholen. Beobachten Sie das?
Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so bestätigen. Gut, möglicherweise ist es vielleicht bei ganz jungen Kindern so in der Sprachentwicklung, aber nachholen geht ja eigentlich auch gar nicht wirklich. Also ich kann gucken, was ist denn jetzt zu kurz gekommen und wo richten wir jetzt unsere Aufmerksamkeit drauf und dem geben wir jetzt einen größeren Raum als den anderen Dingen. Was mir jetzt spontan einfällt, ist in etlichen Einrichtungen zum Beispiel auch der Kontakt zu Eltern. Ja, wo sie ganz klar auch spüren, dass Kontakt verloren gegangen, da ist die Kommunikation, hat sich zerstreut und da wird dann nach Möglichkeiten gesucht, wie kann man wieder gut in den Kontakt zu den Eltern kommen oder wie kann ich die Kontaktaufnahme unter den Kindern unterstützen und auch gewisse Alltagshandlungen, die nicht mehr selbstständig von Kindern durchgeführt werden durften aufgrund der Hygienevorschriften, dass da einfach darauf geachtet wird, dass das jetzt wieder ganz intensiv gelebt wird.
In diesem Sinne, und jetzt mal auf den Status quo geschaut, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, also für die jungen Menschen, aber eben auch für die pädagogischen Fachkräfte?
Das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil also zum einen, was mir als erstes einfällt, ist, dass ich mir wünsche, was sich viele wünschen, dass im Bildungssystem insgesamt mehr auf die Sorgfalt geachtet wird, mehr auf die Anerkennung, dass dem überhaupt mehr Aufmerksamkeit auch von der Politik gewidmet wird, wie wichtig gesundes Aufwachsen von Kindern ist, wie wichtig eine Bildung ist, die wirklich auch alle erreicht und kontinuierlich erreicht. Das ist für mich so ein Wunsch. Das kann man sich wünschen, da muss man dann gucken, ob das in Erfüllung gehen kann.
Ja, wir reden über Wünsche.
Genau. Was ich mir wünsche für die Kitas, für die Kindertagesbetreuung, ist die Kraft beim Personal dran zu bleiben, bis sie wirklich auch eine Besserung erreicht haben, ja. Also sich immer wieder auch dafür einzusetzen. Und es gibt ja jetzt auch Bemühungen in der Kindertagesbetreuung, die Teams zu unterstützen und sich da auch zu öffnen. Also zu öffnen auch für einen multiprofessionellen Ansatz und für Unterstützung von außen. Also da haben wir wieder diesen Glaubenssatz, dass etwas aufgeben. Wir müssen es alleine schaffen und wir kriegen das hin, weil sonst ist das vielleicht ein, ich möchte nicht sagen, Armutszeugnis ist zu stark, aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn ich um Hilfe bitte, dann kriegen wir oft ein komisches Gefühl und denken, wir signalisieren damit, wir können es nicht. Und ja, was ich mir eigentlich ganz dringend wünsche, ist, dass gerade in der Arbeit mit Kindern, in der pädagogischen Arbeit, es wieder Zeiten gibt zur Selbstreflexion und dass man seine pädagogische Arbeit reflektieren kann für diesen Austausch, diese Ruhemomente, wo man auch drüber nachdenken kann, was tue ich gerade, warum und zu welchem Ergebnis komme ich und nicht diese immer nur in diesem, ja, von 7 bis 17 Uhr sozusagen das Arbeitsprogramm abarbeiten. Aber es geht auch wieder eigentlich in Richtung Rahmenbedingungen, ja.
Das sagt Cornelia Koreng. Sie ist Prozessbegleiterin im Programm RIGA, Resilienz im Ganztag. Frau Koreng, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich und auf Wiedersehen.
Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge von Aufleben, der Podcast, angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Hören Sie doch auch gerne in die nächste Episode rein. Dann besuchen wir den Wolfsträne e.V. in Leipzig. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Trauer und persönlichen Schicksalsschlägen. Eine ohnehin sehr sensible Arbeit, die durch die soziale Isolation in der Pandemie immens erschwert wurde. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten gleich Aufleben, der Podcast. Das geht überall, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie Aufleben, der Podcast, weiterempfehlen. Oder schicken Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge an podcast@auf-leben.org. Auch darüber sind wir immer froh. Mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt finden Sie auf unserer Webseite unter www.auf-leben.org. Schauen Sie doch da auch gerne mal vorbei. Das war's von mir. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.